Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Ja, Heiko Breckwold.
Alter?
Alter, 64 Jahre.
Geburtsort?
Cuxhaven an der Nordsee.
Dein Beruf?
Mein Beruf. Ich bin Diplom-Ingenieur FH, das mal studiert. Und inzwischen bin ich selbstständig als Führungskräftetrainer und Coach unterwegs.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ja, ich habe Hobbys und ich habe auch noch einen Zweitberuf. Meine Hobbys sind Fliegen, Tauchen, Joggen, Motorradfahren und Modellfliegen. Und mein Zweitberuf ist noch, ich bin Luftbildfotograf. Ich habe ein eigenes Flugzeug und ich fotografiere große Firmen aus der Luft, noch so richtig oldschool, nicht mit Drohne, sondern so richtig mit Flugzeug und Kamera.
Da war ja gerade alles drin, Wasser, Luft, ne? Bewegung, das ist ja schon ordentlich. Ja?
Genau, ja, das freut.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, ein Lebensmotto. Ich habe da eigentlich viele, ja. Aber so mein Lebensmotto ist inzwischen, ich sag mal so, ich bin inzwischen eigentlich ganz froh durch meine Selbstständigkeit, dass keiner mehr mit einer Knarre hinter mir steht, ja, und mir ständig so seinen Revolver hinten in den Rücken reindrückt, wie das früher war. Ich war früher Produktionsleiter in einer großen amerikanischen Firma und da ging es halt immer darum, mehr und schneller und noch Marge und noch mehr Output und so weiter. Und dieses Lebensmotto ist mir inzwischen, sage ich mal, eigen geworden, dass ich sage, nee, komm, mach mir keinen Stress, ich mache mein Tempo. Ich mache das so, wie ich das möchte. Ja, und da redet mir keiner mehr rein.
Gerade in den amerikanischen Unternehmen, obwohl das mittlerweile, ich glaube, da gibt es keine großen Unterschiede mehr, aber die sind ja wirklich zahlengetrieben. Ne? Das ist ja leider das Problem. Ne?
Kurzfristig. Ja, das ist genau richtig, was du sagst. Ja, klar, das ist auch richtig. Ich meine, es ist ja auch die Aufgabe einer Firma, Geld zu verdienen. Das ist ja ihre ursprüngliche Aufgabe auch. Ja, das ist auch alles klar und alles gut so. Es ist natürlich so, wenn es ein aktiennotiertes Unternehmen ist, dann ist es natürlich noch heftiger, das Ganze. Und da muss man mitmachen wollen. Und wenn man dann keine Lust mehr hat, da mitzumachen, dann muss man hingehen.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich?
Ja, das, was ich immer höre, ist, ich kann Menschen gut motivieren und inspirieren. So ein inspiratorischer Motivator bin ich. Ja. Also bin auch sehr offen, ich höre gern zu und was mir unglaublich viel Spaß macht, ist, Menschen ihre Potenziale reinbringen. Also Potenziale erkennen bei den Menschen und ihnen dann zu helfen, und das ist auch einer der Gründe für das Buch, ihnen dann zu helfen, da in die Puschen zu kommen sozusagen. Ja.
Der Autor Heiko Breckwold ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Führungsexperte, er ist Autor und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Heiko Breckwold.
Cuxhaven, war das dann auch der Ort der Kindheit und der Jugend?
Ja, nicht ganz. Ich habe so ungefähr bis zum 4., 5. Lebensjahr habe ich in Cuxhaven gewohnt. Auch teilweise bei meiner Oma, weil meine Eltern arbeiten mussten damals. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Dann sind wir nach Hamburg umgezogen. Dann bin ich so ein Hamburger Jung geworden. Damals auch zu der Zeit, als diese große Sturmflut in Hamburg war, kann ich mich noch daran erinnern. Mein Vater ist dann mal in den Hafen runter mit mir. Und ja, das war nicht ganz so schön, was man da teilweise sah, was da alles im Wasser rumschwamm. Und berufsmäßig von meinem Vater her sind wir dann nach Westfalen umgezogen, in die Nähe von Osnabrück, weil mein Vater, der war damals in einer Firma, die das Navigationssystem für den Starfighter gebaut haben. Und damals in den 60er Jahren wurde ja das Starfighter-Programm hochgefahren bei der Luftwaffe. Und da war er Pilotenberater dann, hat also die Piloten für dieses Navigationssystem da beraten und so weiter. Und anschließend sind wir nach ein paar Jahren nach Freiburg umgezogen. Und meine Sturm- und Drangzeit, die habe ich dann tatsächlich in Freiburg, im Breisgau, da im Schwarzwald erlebt sozusagen.
Okay, ist was völlig anderes als Hamburg, ne?
Ja, ist ganz was anderes als Hamburg, das ist richtig, ja. Aber Platschnacken, das ist für mich kein Thema. Ich kann ein bisschen platt, ich verstehe fast alles. Auch ganz lustig, wir waren vor kurzem, waren wir mal in Hamburg mit meiner Frau und mit Freunden und sind ins Unzeugtheater. Und im Unzeugtheater, da reden die ja platt. Also nicht, wenn es im Fernsehen kommt, dann reden die Hochdeutsch, aber wenn die auf der Bühne spielen, reden die platt. Und meine Frau und meine Freunde, die sind noch da gesessen mit großen Fragezeichen im Gesicht, ja. Aber ich habe das meiste, habe ich doch sehr gut verstehen können, ja.
Wobei jetzt Freiburg für Kindheit und Jugend im Prinzip gar nicht der schlechteste Platz ist.
Nö, Freiburg ist eine tolle Stadt, keine Frage. Ja, ist mittelalterlich, ist toll, tolle Sachen erlebt da, tolle Sachen gemacht und ja, war eine tolle Zeit, keine Frage.
Ja. Ich kenne es halt nur von Besuchen, aber es ist ein enormer Freizeitwert und einfach eine schöne Aufenthalt. Ja.
Ja, man ist ja auch gleich im Schwarzwald drin. Ne? Und mein Freiburg selber liegt ja in der Rheinebene, aber man ist relativ zügig, ist man dann auch im Schwarzwald drin. Es ist einer der wärmsten Orte überhaupt, auch der Kaiserstuhl dann hinten Richtung Rhein raus. Kaiserstuhl, toll da, also es ist klasse. Ja. Also ich habe da viele Jahre verbracht da und ja, war wirklich schön da. Es ist wirklich toll.
Warst du ein guter Schüler?
Ein guter Schüler? Nee, ich war sturzfaul. Ich durfte das Abitur zweimal machen, weil ich so faul war. Ja, tatsächlich. Und zwar, ich muss das vorausschicken, ich war in dem Jahrgang, die das Abitur noch nach dem alten Schema gemacht haben. Danach kam die Oberstufenreform. Und dann passten ja die Leute, die sitzen geblieben sind in dem Abitur, die durften das zum zweiten Mal antreten und die passten dann nicht in die Klassen der Oberstufenreform rein, ja. Weil es dann eben das Abitur nach dem alten Schema nicht mehr gab. Und ich bin wegen Latein durchgefallen. Ich habe mich immer gefragt, Heiko, warum bist du wegen Latein durchgefallen eigentlich? Und warum hast du Latein nie verstanden? Und ich führe das darauf zurück, dass er in der allerersten Stunde kam unser Lateinlehrer rein. Das war so in der 6. Klasse, glaube ich. Der kam rein, guckte sich um und sagte, hey, ich kenne euch ja alle gar nicht. Wer malt mir denn mal einen schönen Sitzplan? Und wenn ich damals eins toll fand, dann war das Sitzpläne malen. Ja, ich meldete mich ja, und er sagte dann, hey, komm doch mal nach vorne, nimm mal alles mit, so Bleistift, Papier, Lineal und mal mir mal einen schönen Sitzplan. Ja. Und dann saß ich vorne in dieser allerersten Lateinstunde und malte einen wunderschönen Sitzplan. Ja, und ich vermute, dass der Lehrer uns in dieser allerersten Lateinstunde das Geheimnis der lateinischen Sprache erklärte. Und ich saß eben vorne am Lehrerpult und habe so einen scheiß Sitzplan gemalt und habe von alledem nichts mitbekommen. Und sagen wir, das ist meine Erklärung dafür, dass ich dann ein paar Jahre später mal eben durchfahren musste. Ja. Weil ich Latein.
Ich finde die Geschichte gut.
die war gut. Die erzähle ich auch immer gerne, so als Opener für das Thema Scheitern als Erfolgsrezept, wenn ich auf der Bühne stehe und als Speaker bin und eben über Fehlerkultur rede, auch in Firmen. Weil es eigentlich schön zeigt, ja, dass man eben, obwohl man gescheitert ist im Abitur, kann trotzdem was aus einem werden. Ja. Und letztendlich im zweiten Anlauf habe ich es dann auch geschafft. Ja. Also ich habe dann keine 6 gekriegt im Abitur, habe mich ein ganz kleines bisschen angestrengt und habe dann tatsächlich eine 5 geschafft im Abi. Und mit der 5 war ich dann durch, die konnte ich nämlich ausgleichen.
Sag mal, man kann selbst als Schulabbrecher was erreichen im Leben.
Selbstverständlich, das ist überhaupt kein Thema. Ja.
Es gibt ich spreche aus Erfahrung.
Ich spreche gleich weiter mit Heiko Breckwoldt. Für mich heißt sein aktuelles Buch. Heiko Breckwoldt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Geboren in Cuxhaven und wir haben schon über den Schulweg gesprochen und dann ging es zum Studieren.
Ja, genau. Ich bin dann anschließend studieren gegangen. Ich hatte mir mal kurzfristig überlegt, ob ich nicht doch zur Bundeswehr gehe damals. Bundeswehr war durchaus ein Thema bei mir. Ich wollte unbedingt Kampfflieger werden. Also ich wollte Düsenflieger fliegen unbedingt. Das wäre mein Ding gewesen. Und habe dann allerdings gesagt bekommen, nee, Herr Breckwoldt, mit Brille und mit Ihrer Sehschwäche, die Sie haben, weil ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Also es ist nicht Rot-Grün-Blind, aber Rot-Grün-Schwach, das haben viele, gerade Männer haben das viel. Und da kann man kein Verkehrspilot werden damit. Das ist ein No-Go, ja. Und deswegen ist das eben nichts geworden, ja. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin später doch noch geflogen bei der Bundeswehr und zwar selber, weil die haben nämlich, als ich dann W15 war, also Wehrdienstleistender, bin ich natürlich zur Luftwaffe gekommen und die haben bei uns auf dem Fliegerhorst, haben die immer Leute gesucht, die Zieldarstellungsdrohnen fliegen. Das sind so große ferngesteuerte Flugzeuge, mit denen man vor der Flak rumgeflogen ist und die haben dann mit Platzpatronen darauf geballert. Und die haben immer Leute gesucht, die Modellflieger fliegen können, ja, also ferngesteuerte Modellflieger und da habe ich mich immer gemeldet und dann durfte ich bei der Bundeswehr doch noch fliegen sozusagen, ja. Und wenn wir dann abends in der Disco waren und die Mädels haben dann gefragt, ey, sag mal, was machst du bei der Bundeswehr? Ich bin Pilot. Ne? Ja, ich muss ja nicht dazu sagen, dass das nur Modellflugzeuge sind, die ich da fliege. Ja.
Pilot ist Pilot. Das heißt, das mit der Fliegerei kam das so ein bisschen über den Papa und dann zu dir? Okay.
Ja, genau. Das kam über den Papa, kam das. Das kam auch ein bisschen daher, dass ich recht früh mit dem Modellfliegen in Kontakt gekommen bin über Nachbarn damals. Und da habe ich dann schon recht früh mit angefangen, so kleiner Uhu bauen und zu Uhu-Wettbewerben gehen und so weiter. Und dann über Fesselflug, dann irgendwann mal mit Fernsteuerung und so. Ja, und das Fliegen ist irgendwie bei mir in den Genen wahrscheinlich irgendwie auch drin. So, ja.
Beruflich ging es wie los?
Ja, beruflich habe ich dann, wie gesagt, nachdem das bei der Bundeswehr mit Fliegen nichts wurde und ich dann nicht ewig Modellflieger fliegen wollte eben bei der Bundeswehr, habe ich dann gesagt, okay, pass mal auf, Ingenieur, das ist es ja. Ich habe schon immer unheimlich gerne technische Dinge gemacht, habe mir das irgendwie so technische Herausforderungen, das war für mich schon immer toll, mich damit zu beschäftigen, und bin dann in Furtwangen im Schwarzwald, das ist nicht weit weg von Freiburg, bin ich dann an die Fachhochschule gegangen und habe Feingerätetechnik und Automation studiert. Und eben 4 Jahre lang, und habe dann als Diplom-Ingenieur FH abgeschlossen da. Und ich muss wirklich sagen, deswegen komme ich nochmal zurück zu meinen Problemen da in Latein. Nachdem ich da sitzen geblieben war wegen Latein, da habe ich wirklich dann gelernt, wie man richtig lernt, was wirklich wichtig ist zum Lernen und wie man das richtig macht. Und das hat mir wirklich im Studium geholfen. Im Studium selber, ich habe noch nie so gut abgeschlossen, noch nie so gute Klausuren geschrieben wie da, weil ich vorher eben wahrscheinlich sitzen geblieben war und es da lernen musste. Ja. Und deswegen sage ich immer, Scheitern ist auch ein Erfolgsrezept durchaus.
Ja, ich glaube, es hat natürlich auch mehrere Ebenen. Irgendwann weiß man natürlich auch, warum man Dinge macht oder warum man lernt oder hat eine Eigenmotivation, die ist in der Schule halt oft noch nicht so ausgeprägt.
Ja, genau. Da muss man erstmal selber durch. Man glaubt ja auch keinem, wenn die Eltern einem sagen, du musst das so und so machen. Ja, klar, lass ich reden. Man muss selber seine Erfahrungen machen da. Und vor allen Dingen dann, als ich dann angefangen habe zu studieren, da habe ich dann auch wirklich gewusst, warum ich das mache. Und Fachhochschule, da sind ja viele, damals war das zumindest so, auf dem zweiten Bildungsweg da gewesen. Und bei mir im Semester, wir waren kein großes Semester, wir waren nur 12 Leute. Und 11, die kamen alle über den zweiten Bildungsweg rein. Ich war der Einzige im Semester, der Abitur hatte. Und wir hatten uns dann so am zweiten und dritten Tag, haben uns dann mal unterhalten so untereinander, was man denn macht, wenn man es nicht schafft. Ja, und die anderen 11 sagten alle, mein Meister hat gesagt, wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich gerne zurückkommen in den Betrieb. Und Heiko, was machst du? Und dann habe ich mir überlegt, was hast du denn? Okay, du hast ein Abitur, so recht, mehr recht als schlecht. Du warst bei der Bundeswehr Modellflieger und das war es dann eigentlich so. Das steht auf deiner Habenseite. Ja. Und ich glaube jetzt mal, da musst du dich jetzt mal wirklich ein bisschen anstrengen hier. Und da habe ich doch wirklich gelernt auch, du machst es jetzt wirklich hier mal für dich ganz alleine. Und das ist jetzt deine Zukunft, die du hier gestaltest. Ja. Und das hat dann auch wirklich gut gezündet bei mir und hat auch gut geklappt.
Das waren ja, glaube ich, Leute, die nur studiert haben. Aber es gibt ja so viele, die so nebenbei im zweiten Bildungsweg noch einen Abschluss nachholen. Davor habe ich einen Heidenrespekt, wenn du dann in einem Job stehst und dann trotzdem noch quasi die Schulbank nochmal drückst. Da ziehe ich immer wieder meinen Hut davor. Das ist echt beeindruckend, finde ich.
Ja, das ist absolut richtig, was du sagst. Das ist natürlich, das muss man sich auch vorher überlegen, ob man das leisten kann. Auch von der Familie her, ob man das leisten kann. Ja. Von Job und Familie. Ja. Ich habe dann immer später, als ich dann Führungskraft war in großen Betrieben, und ich habe dann Leute eingestellt, Ingenieure zum Beispiel eingestellt, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass die über den zweiten Bildungsweg reinkamen, dass die einfach, die hatten teilweise, also zum Großteil hatten die wirklich mehr auf dem Kasten, weil die einfach diesen praktischen Erfahrungsteil, den hatten die schon sehr, sehr intensiv inhaliert eben durch ihren ersten Bildungsweg und haben dann das Ingenieurstudium noch oben drauf gesattelt. Das waren perfekt ausgebildete Leute, waren das über den zweiten Bildungsweg. Ja. Und die haben wir immer gerne eingestellt.
Naja, wer auf diesen Weg geht, das sind halt oft, mag den Begriff gar nicht nutzen, aber es sind oft halt auch Kämpfernaturen, ne?
Ja, durchaus, ja. Das ist richtig. Ja. Ja, oder welche auch, die dann irgendwann mal festgestellt haben, dass sie so als ganz normal im gewerblichen Bereich, zum Beispiel jetzt, dass sie mehr können, dass sie mehr Potenzial haben, ja, und dass sie einfach nicht stillstehen wollen, dass sie nochmal was wuppen wollen. Ja. Und da ziehe ich echt den Hut, wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt mehr, ich mache nochmal eine Meisterausbildung oder ich gehe nochmal studieren und gehe dann eben auf diesen zweiten Bildungsweg. Ja. Tolle Sache. Kann man nur empfehlen, kann man auch wirklich nur empfehlen, das zu machen, wenn man plötzlich merkt, man möchte mehr machen und man kann mehr.
Und fast alle können mehr.
Das ist richtig, ja, das stimmt. Ja. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Heiko Breckwoldt. Er hat ein erzählendes Sachbuch geschrieben, ein Buch, das besteht aus 20 Erfahrungsberichten zum Thema Führung. Heiko Breckwoldt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Nach dem Studium, wie ging es weiter?
Ja, nach dem Studium oder sagen wir so während dem Studium musste ich mir ja Praktikantenplätze suchen fürs zweite Praxissemester. Im ersten Praxissemester, das war kein Problem gewesen, da war ich bei meinem Vater in der Firma gewesen. Und das zweite Praxissemester, da habe ich ein bisschen rumgeguckt und da hatte ich unter anderem Angebote gehabt von Dornier in der Drohnenfertigung am Bodensee in Friedrichshafen oder Immenstadt ist das. In Immenstadt waren die früher, Leute sind die dann nicht mehr. Und dann hatte ich noch ein Angebot von Hewlett-Packard, hier in Karlsruhe in Waldbronn. Und da hat mir Hewlett Packard am besten zugesagt. Ja, die hatten eine tolle Recruiting-Veranstaltung gemacht bei uns in der Fachhochschule. Das war klasse. Und wir haben uns das nochmal angeguckt, auch Hewlett Packard. Und ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Hewlett Packard und auch das, was sie damals an Werten hatten im Unternehmen und wie die das Unternehmen geleitet haben. Und auch dieser Spirit, den Hewlett Packard damals hatte, das war toll. Und habe gesagt, da möchte ich anfangen. Und dann habe ich da mein erstes Praxissemester gemacht und habe anschließend meine Diplomarbeit geschrieben bei denen auch dann und bin dann anschließend als Ingenieur dann auch eingestiegen.
Obwohl die andere Alternative wäre in der Luft gewesen vielleicht, zumindest mal wieder so ein bisschen.
Ja, das ist richtig, aber ich sage mal, da musste ich erstmal Geld verdienen dafür. Habe ich ja später dann gemacht. Ich habe ja meine Leidenschaft, dass ich Pilot werden wollte, das habe ich ja später dann über die Luftbildfotografie und mit dem eigenen Flugzeug dann doch noch verwirklicht.
Aber wir hatten das schon gerade so im Anklang, das heißt ein amerikanischer Konzern und dann geht es auch im Prinzip nach diesen Regeln, ne?
Ja, das ist richtig. Das geht natürlich nach den Regeln dann. Man kriegt das auch relativ gut mit. Ja, bei Hewlett Packard war das zum Beispiel früher so, da in allen Sites, also weltweit, das war ja eine Riesenfirma damals, heute ist Hewlett Packard ja ganz was anderes. Damals war das so, dass zum Beispiel täglich wurde der Aktienkurs dann durchgesagt. Ja. Und man hat täglich mitgekriegt, wie erfolgreich oder eben nicht erfolgreich teilweise dann auch das Unternehmen eben war. Meistens ging es mit dem Aktienkurs bergauf. Ja. Das war dann immer toll, das zu hören jeden Tag. Man hatte auch tolle Chefs, die hatten einen tollen Spirit hatten die, das waren keine Führungskräfte, das waren Führungspersönlichkeiten, ja, weil die eben auch damals noch bei Hewlett Packard auch noch gescheit ausgebildet wurden. Und das war toll, war klasse. Ich hatte tolle Chefs da zu der Zeit. Wir konnten viel probieren. Wir haben eine positive Fehlerkultur gelebt. Das stand auch in den Werten von Hewlett Packard drin, dass man eine positive Fehlerkultur leben will mit den Mitarbeitenden. Und es hat richtig Spaß gemacht, bei diesem Unternehmen zu arbeiten.
Das heißt, du bist in dem Unternehmen immer noch weiter nach oben?
Ja, ich bin dann anfänglich weiter nach oben dort, Schritt für Schritt. Und dann war es so, nachdem der alte Hewlett und der alte Packard gestorben sind oder waren, hat man dann überlegt, was macht man mit diesen sehr diversifizierten Unternehmen. Hewlett Packard war ja damals ein Riesenkonzern. Die haben ja alles Mögliche gemacht. Also alles Mögliche aus dem technischen Bereich haben die gemacht. Und man hat sich dann entschieden, das Unternehmen zu teilen. Ja. Dass man sagt, okay, alle, die was mit Computern und mit Druckern und so weiter zu tun haben, die sollen weiterhin den Namen Hewlett Packard behalten. Und alle, die mit Messtechnik zu tun haben, und da gehörte ich dazu damals in dem Werk bei uns hier in Karlsruhe, die kriegen einen neuen Namen und dieser neue Name war dann Agilent Technologies und dann wurde praktisch dieser Hewlett Packard Konzern wurde komplett gesplittet und dann arbeitete ich praktisch ab da in einer neuen Firma.
Das war auch ein Trend so, das gab es glaube ich mit mehreren, gerade in den USA gab es so viele Unternehmen, die so ganz viele unterschiedliche Sparten hatten und dann auseinander dividiert wurden. Ja,
das macht natürlich durchaus auch Sinn, weil man sich sonst sagen wir mal, nicht mehr konzentrieren kann, nicht mehr fokussieren kann auf das, was man eigentlich, wo man seine Kernkompetenzen drin hat und man tanzt dann auf zu vielen Hochzeiten, sage ich mal. Der Nachteil ist natürlich, dass die Firmen dadurch kleiner werden. Je mehr man die splittet, das ist so wie bei den Bauern früher, da wurden auch immer die Ländereien immer unter den Söhnen immer weiter aufgeteilt und die Parzellen wurden immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Ist das bei solchen Firmen natürlich auch dann das Problem, dass die immer kleiner wurden und dann sind sie natürlich Übernahmekandidaten, weil dann die Kaufpreise für so kleine Schnipsel von den Firmen natürlich dann günstig sind. Ja. Und da muss man natürlich höllisch aufpassen dann, dass man dann nicht zum Übernahmekandidaten wird, wenn man dann die Firmen zu klein macht. Ja. Also auch Agilent Technologies ist dann auch wieder durch mehrere Splits gegangen. Man hat dann auch andere Firmenteile dann und Technologiebereiche hat man dann ausgesplittet. Und ja, und inzwischen ist der Hewlett Packard Konzern, wie er früher einmal war, ist also heute überhaupt nicht mehr erkennbar. Da sind viele Firmen draus aufgegangen. So kann man es vielleicht positiv beschreiben.
Ja, es ist nur schwierig. Das gibt es ja viel in der Automobilzulieferindustrie. Wenn dann ein Unternehmen 3-4 Mal den Besitzer wechselt, dann ist es irgendwann einfach nur durch diese Strukturwechsel irgendwann vorbei, weil so viele Veränderungen erträgt dann auch irgendwann ein Unternehmen nicht mehr.
Ja, das ist auch richtig. Ich meine, da passt man natürlich auch auf, dadurch, dass das Aktienunternehmen sind, passt man natürlich auch darauf auf, wer die Aktien kauft und so weiter und wer dann tatsächlich großen Pakete an Aktien hält. Aber im Allgemeinen funktioniert das, wenn man da ein Auge drauf hat.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Heiko Breckwoldt. Er ist Führungsexperte, er ist Autor und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Heiko Breckwoldt.
Wann bist du das erste Mal in eine Führungsposition gekommen?
Recht früh. Ich bin ungefähr, lass mich mal überlegen, ich bin ungefähr 3 Jahre war ich Ingenieur, Produktionsingenieur. Und ich hatte dann mit einem Kollegen eine Produktserie nach USA transferiert. Und als ich wiederkam oder schon drüben in USA, kam mein Chef damals rüber, der hat mich dann besucht, hat geguckt, wie es läuft und so weiter. Und sagte, Heiko, wenn du wiederkommst, dann wirst du eine Abteilung übernehmen. Und das war damals die Dokumentationsabteilung bei uns. Das war noch so richtig oldschool, alles auf Papier, alles händisch und so weiter. Und was ich dann eingeführt habe, da ist, dass das ganze Dokumentenmanagement alles elektronisch funktioniert mit einem entsprechenden elektronischen Workflow dahinter und so weiter. Und da waren wir die Ersten, die das dann eingeführt haben.
Warst du vorbereitet darauf?
Nö. Ich war nicht vorbereitet. Ich wurde aber anschließend relativ schnell wurde ich in Trainings reingesteckt und die auch sehr intensiv waren. Also vorher vorbereitet war ich nicht, was natürlich schön gewesen wäre. Aber ich wurde doch anschließend relativ zügig wurde ich in Trainings reingesteckt, um zu lernen, wie man führt.
Weil da gibt es ja viele Fallstricke. Auf einmal, was weiß ich, teilweise Kollegen, mit denen man zusammengearbeitet hat, und auf einmal ist man, sage ich mal, eine Stufe gefühlt über denen. Das sind ja so fängt es ja oft an, ne?
Ja, das stimmt, aber zu der Zeit sind wir sehr stark expandiert und sind also von meinen Kollegen damals doch einige, wo man meinte, die können es, sind in Führungspositionen gekommen, dann relativ zügig. Und das gab es so ein Gerangel oder irgendwas gab es bei uns nicht. Ja. Es gibt ja Leute, die wollen führen und dann gibt es wieder welche, die wollen damit in Ruhe gelassen werden, die wollen einfach Fachkraft sein und das sehr gut machen. Ja. Also das trennt sich relativ zügig dann, das merkt man dann auch. Wer möchte führen und wer möchte Fachkraft bleiben.
Aber da merkt man schon den Profi, weil da hast du natürlich eine ganz gute Beobachtung, weil oft können Leute etwas gut und dann wird ihnen die Führung angeboten und sie kommen dann an einen Platz, ja, wo sie vielleicht gar nicht mehr so gut sind, weil sie nämlich nicht mehr das machen, was sie lieben.
Ja, Volker, da sagst du was. Und das ist zum Beispiel auch ein Kapitel in meinem Buch oder ich glaube sogar in 2, 3 Kapiteln komme ich nochmal drauf zurück jedes Mal. Da beschreibe ich das ja auch eben in Geschichtenform. Warum will man eigentlich Führungskraft sein? Ja, und das ist was, das muss man sich einfach mal fragen, wenn man das angeboten bekommt, eine Führungsrolle zu übernehmen oder das machen möchte irgendwie mal, muss man sich schon mal fragen, warum will man das eigentlich sein? Ja, und du hast recht, nur weil man der fachlich Beste ist, ist man nicht automatisch die beste Führungskraft. Ja, ich habe das auch immer wieder festgestellt bei mir, dass fachlich nicht unbedingt die Besten, also die Koryphäen, dass das durchaus gute Führungskräfte sein können. Die sind empathisch, die können gut mit Menschen umgehen, die haben ein tolles, gerütteltes Maß an Menschenkenntnis und Empathie und so weiter. Und das sind ganz tolle Führungskräfte, sind aber fachlich nicht unbedingt die Besten. Ich sage sogar, und das sagen viele meiner Kollegen auch, den fachlich Besten nehmen, den oder die fachlich Beste zu nehmen für eine Führungskraft, ist teilweise sogar kontraproduktiv, ja. Das muss nicht automatisch zum besten Erfolg führen. Ja, man macht es leider aber immer wieder in Unternehmen.
Ja, man macht vor allen Dingen, man hilft dem Unternehmen nicht und man macht einen Menschen unglücklich.
Genau, man macht den Menschen damit unglücklich. Und auch das ist ein Kapitel in meinem Buch. Wenn ich dann unglücklich feststelle, dass diese Führungsrolle, die ich da irgendwann mal aufs Auge gedrückt bekommen habe oder angenommen habe aus irgendwelchen Gründen, dass mir die keinen Spaß mehr macht oder dass mich die unglücklich macht oder dass mich die zermürbt. Ja. Und wie komme ich da jetzt wieder raus aus dieser Rolle? Ja. Auch da geht ein Kapitel übrigens drüber.
Weil das Zurück ist oft schwer. Ne? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, ich gehe da jetzt wieder raus und möchte gerne wieder an meinen alten Platz. Das ist oft schwierig in Unternehmen.
Ja, das ist oft schwierig in Unternehmen. Da sprichst du was Wahres an. Und ich sage immer, kluge Unternehmen, die bieten nicht nur den Weg nach oben an, sondern die bieten auch den Weg wieder zurück an. Weil die schlechteste Lösung ist, dass dann so jemand kündigt und flieht im Endeffekt in eine andere Firma und die Flucht ergreift. Ja. Das ist die schlechteste Lösung. Ja. Und gute Firmen, die bieten den Mitarbeitenden oder diesen Führungskräften, die nicht mehr können oder nicht mehr wollen oder irgendeinen Grund haben, die bieten denen auch den Weg zurück an. Klar, das ist natürlich auch mit ein paar Abschlägen beim Gehalt dann natürlich geht das einher. Aber man muss nicht das Unternehmen verlassen dann. Und wenn man wieder zurückgeht, das hatte ich auch mal in meiner Abteilung, dass jemand zu mir kam und sagte, Heiko, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja. Macht mir keinen Spaß mehr. Ich kann nicht mehr und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, komm, wir suchen für dich jetzt was. Und du gehst wieder in die Fachposition, in die Fachrolle wieder zurück. Kein Thema. Weil ich will ja keinen guten Mitarbeiter verlieren.
Dadurch. Ja, vor allem sind ja oft Menschen, die vielleicht jahrzehntelange Erfahrung haben und die gehen zu lassen, ist einfach nur unklug.
Das ist unklug, völlig unklug ist das. Aber es gibt Firmen, es gibt wirklich Firmen, die sagen dann, ja, da musst du gehen.
Manager bei Hewlett-Packard und anderen Unternehmen, Heiko Breckwoldt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Wann bist du ausgestiegen aus deiner Position?
Ja, das ist jetzt ungefähr 5 Jahre her. bin ich ausgestiegen. Und muss dazu sagen, bei Hewlett Packard früher, und wir hatten ja noch, ich hatte dann auch in der neuen Firma den alten Pensionsplan noch, den Hewlett Packard aufgelegt hatte, der toll ist. Ja, also da haben die ganz was Tolles installiert gehabt damals, eben bei Hewlett Packard. Und da konnte man mit 60 aufhören. Ich hatte dann noch einen Haufen Urlaubstage auf meinem Konto und so weiter. Und mein Chef meinte dann auch, hör mal auf. Und ja, und dann habe ich eben mit, ich glaube, ich war 59, habe ich dann aufgehört. Ja, und das, da kommen dann andere, die machen das. Das tut im ersten Moment mal weh, wenn man dann aufhört und sagt, hey, das geht doch nicht ohne mich und so. Doch, es geht ohne dich. Ja, ist überhaupt kein Thema. Da kommen andere, die machen das genauso gut und vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
Ja, ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das Getriebe weiterläuft. Ja, und das ist ja auch gut so.
Also, ja. Das ist auch gut so, ja.
Jetzt hättest du dich komplett zur Ruhe setzen können, ein bisschen vielleicht Hobby fliegen und aufs Wasser.
Jo, wäre schön gewesen, ja. Aber ich habe da irgendwie noch so eine Mission bei mir. Ja. Ich sage, ich habe da 30, 35 Jahre Erfahrung angesammelt, was Führen von Menschen angeht, Führen von Abteilungen angeht. Und das möchte ich weitergeben, weil ich einfach festgestellt habe, dass in so vielen Unternehmen in Deutschland die Dinge da nicht richtig laufen, wie man Führungskräfte ausbildet. Und ich sage auch immer, es könnte in Deutschland besser laufen, wenn wir bessere Führungskräfte hätten. Und das ist das, was ich von Freunden, von früheren Kollegen, von Zufallsbekanntschaften und so weiter, wenn wir dann über dieses Unternehmen reden, wo sie gerade arbeiten und so weiter, immer wieder höre, ja, mein Chef kotzt mich an und der ist so doof und ich gehe. Und man weiß ja inzwischen auch, dass viele Mitarbeiter, wenn es nicht vielleicht sogar die meisten sind, die kündigen, die gehen meistens nicht, weil das Unternehmen blöd ist oder weil das Unternehmen nicht toll ist, ja, sondern weil der Chef nicht unbedingt der große Knaller ist, ja. Und deswegen verlassen sie das Unternehmen, ja. Und das ist schade. Das ist unheimlich schade, das muss nicht sein. Ja. Und dafür bin ich angetreten, einfach ein paar bessere Führungskräfte zu installieren, die nicht nur als Führungskraft arbeiten, sondern auch wirklich sich so ein bisschen in Richtung Führungspersönlichkeit entwickeln.
Du hast ein Buch zu dem Thema geschrieben und jetzt gibt es natürlich Ratgeber zu allem Möglichen. Natürlich auch zur Führung gibt es jede Menge Ratgeber. Du hast aber einen Kniff angewendet. Du hast jetzt nicht ja noch den, was weiß ich, 100. Ratgeber mit den besten Führungsstrategien geschrieben, sondern du machst das so ein bisschen unterhaltsam in Geschichten.
Ja, weil ich habe nämlich vor vielen Jahren einmal ein Buch gelesen, das hieß Das Ziel. Das ist ein Roman über den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Unternehmen. Also nicht irgendwie so als kaltes Sachbuch geschrieben oder Fachbuch geschrieben, sondern in Romanform geschrieben. Und ich habe dieses Buch regelrecht inhaliert. Das fand ich so toll, wie das geschrieben ist. Ich kann mich da heute noch an die einzelnen Dinge erinnern, was da in diesem Roman vorkam, um die Ideen zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Unternehmen zu transportieren. Ja. Und ich habe mir damals gesagt, Heiko, wenn du mal ein Buch schreibst, dann schreibst du das genau so. Dann schreibst du das in Geschichtenform, ja. Weil das lesen die Leute gerne. Das bleibt auch im Kopf hängen, weil ich sage auch immer, nur ein angeregtes Gehirn kann lernen. Und über die Geschichtenform, über dieses Storytelling, da transportiere ich ja wirklich etwas, was das Gehirn im Endeffekt anregt. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich schreibe 20 Kurzgeschichten über Führungskräftethemen, eben nicht als kaltes Sachbuch, sondern eben als interessantes, inspirierendes, ja, Lesebuch für Führungskräfte.
Ist das autobiografisch?
Das ist zum Teil autobiografisch, zum Teil aber auch nicht. Also die Geschichten sind eigentlich fiktiv und manche sind mehr fiktiv und manche sind ein bisschen weniger fiktiv, aber immer inspiriert von Tatsachen.
Das heißt, du hast manchmal eine gewisse Situation, gewisse Menschen vor dir, aber dann natürlich, ja, in vielen Jahrzehnten Erfahrung erlebt man natürlich viele Dinge, die man dann noch mit reinpacken kann.
Genau. Und ich habe diese Themen, die ich ansprechen wollte in dem Buch, eben, dass man sich von einer Führungskraft in Richtung Führungspersönlichkeit entwickelt und auch was diese ganzen, ich sag mal, zwischenmenschlichen Dynamiken angeht, wenn man Mitarbeiter leitet und vor allen Dingen auch, was für eine Implikation bedeutet das eigentlich für meine Familie und für meinen Partner, wenn ich Führungskraft bin. Darum geht es in dem Buch. Ja. Und wie gesagt, das sind teilweise eigene Erfahrungen, aber auch Dinge, wo ich sage, okay, darüber möchte ich sprechen. Das ist wichtig, dass man das weiß. Wie könnte die Geschichte dazu aussehen? Und dann habe ich mir eine komplette Geschichte sozusagen ja, aus der Nase gezogen. Ja.
Wir hatten ja schon ein paar Punkte, aber jetzt gerade, dann lass uns damit mal in die Geschichten einsteigen. Was bedeutet es denn für die Familie?
Ja, wenn ich Führungskraft bin, dann bedeutet es ja, dass ich, das Unternehmen erwartet ja etwas von mir, wenn ich Führungskraft bin. Führungskraft, und ich bin ja meistens nicht nur Führungskraft, ich bin ja meistens auch noch Manager und bin für Dinge verantwortlich. Also nicht nur als Fachkraft für irgendwelche Dinge verantwortlich, sondern ich bin auch für den Output verantwortlich, für die Performance verantwortlich, für die Qualität der Abteilung verantwortlich und so weiter und so fort. Ja. Und das bedeutet natürlich auch, dass es abends mal durchaus länger gehen kann. Das bedeutet auch, dass ich abgespannt nach Hause komme. Das bedeutet auch, dass ich Dinge, die passiert sind im Geschäft, wo mir vielleicht mein Chef oder irgendwie die Abteilungsleitung oben drüber und so weiter mir Druck macht, dass ich diese Dinge mit nach Hause nehme, dass ich schlecht schlafe dann, dass ich am Samstag und am Sonntag vielleicht noch ein bisschen was arbeiten muss, ja, und so weiter. Und das hat schon Implikationen auf die Familie. Da muss, und deswegen sage ich immer, redet vorher mal mit euren Partnern, ob die das auch mittragen dann. Und macht denen das klar, dass es das eben bedeutet. Und es ist schön, wenn man schöne goldene Schulterklappen als Führungskraft hat und wenn man dann mehr Geld nach Hause bringt, ist es auch schön. Aber es bedeutet im Endeffekt auch was. Auch letztendlich auch für die Familie. Ich habe immer Glück gehabt, dass mir meine Frau, die hat immer den Rücken freigehalten. Ich konnte mich da also wirklich voll reinknien und habe den Rücken immer freigehalten gekriegt. Aber das muss nicht automatisch so sein. Ja, wenn man dann nicht nur im Betrieb sozusagen die Pistole in den Rücken gedrückt kriegt und mehr und so weiter und dann auch von zu Hause aus vom Partner noch die Pistole in den Rücken kriegt, ja, und nein, wir wollen jetzt am Wochenende und du musst das machen und du musst noch das machen und so weiter und man sitzt dann zwischen zwei Stühlen, dann wird's eng.
Vor allen Dingen, man sitzt ja als Führungskraft, je nachdem wie das Unternehmen gestrickt ist, da sitzt man ja oft schon zwischen zwei Stühlen, weil es gibt unter mir jede Menge Leute, die was von mir wollen und die Führung erwarten. Aber es gibt natürlich auch vorne jemand, der Zahlen haben möchte oder ein Ziel erreichen möchte.
Ja, das ist absolut richtig. Ja, also und das muss man sich klar machen. Das ist, wenn man sagt, man will jetzt Führungskraft sein, man muss seine Einstellung ändern. Man muss absolut seine Einstellung ändern und so eine, ich nenne das immer eine Win-Win-Einstellung bekommen. Ja. Dass man auf der einen Seite will man gucken, dass es seinen Leuten, seinen Mitarbeitenden gut geht, dass die gut arbeiten können, dass man denen die Balken aus dem Weg räumt und so weiter. Das ist das eine Win. Und auf der anderen Seite muss man natürlich gucken nach oben hin, dass es der Firma gut geht, dass man da die Ergebnisse liefert und so weiter. Und mein Credo ist halt immer, wenn es mit den Mitarbeitenden gut klappt, wenn die wissen, um was es geht, was die Vision ist, wo dran gearbeitet wird, wenn ich schaue, dass ich denen die Balken aus dem Weg räume und so weiter, dass die gerne kommen, dass die nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern dass die wirklich die Einstellung haben, hey, wir arbeiten hier am Unternehmen mit, ja, dass man eine positive Fehlerkultur lebt und so weiter und so fort, dann klappt das auch mit dem Win nach oben, ja, dass dann die Abteilung gut funktioniert und gut läuft und dann ist man auch sehr erfolgreich als Führungskraft.
Positive Fehlerkultur ist ein schöner Begriff. Also wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man, dass leider Fehler bei uns immer noch gerne schnell irgendwie unter den Teppich gekehrt werden, anstatt einfach diese wundervolle Chance eines Fehlers zu nutzen, um Dinge besser zu machen. Aber dafür muss man halt ja einfach auch den Mut haben und die Voraussetzung haben, dass ich mich auch zu dem Fehler bekennen kann.
Ja, das ist richtig, was du sagst, ja. Ich schaue auch immer, wenn ich irgendwo in eine Firma reingucke, dann lasse ich mir immer mal die Werte von dieser Firma geben. Und ich stelle immer wieder fest, nicht viele Firmen haben diesen Wert einer Fehlerkultur oder auch einer positiven Fehlerkultur in ihren Werten drin stehen. Und du sagst es schon, es ist ganz wichtig, dass man aus seinen Fehlern lernt. Das ist ja auch eine Riesenchance und ein Riesengeschenk, wenn ein Fehler passiert ist. Ein bisschen karikiert sage ich immer, wenn irgendwie ein Mitarbeiter einen Mist gebaut hat und ist was passiert oder er hat Geld versenkt oder so irgendwie was da. Und dann sage ich immer, hey, nicht motzen, sondern sag einfach danke. Danke, dass dieser Fehler passiert ist. Jetzt lass uns was draus lernen. Und gib den Leuten auch die Chance, etwas draus zu lernen. Frag sie, was habt ihr für eine Idee, dass das so nie wieder vorkommen kann. Ne? Weil wenn man nicht dran arbeitet und diesen Fehlermechanismus dann abstellt und etwas lernt aus dem Fehler, dann wird der Fehler morgen wieder passieren oder in den nächsten Tagen oder Monaten irgendwas. Ja, das wird wieder passieren. Und als Führungskraft ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man selber auch offen über seine selbstgemachten Fehler redet. Ich habe immer wieder festgestellt, dass Führungskräfte keine Fehler machen. Ja, die sind ja perfekt. Und wenn dann irgendwo mal was verbockt wurde, dann haben die nicht drüber gesprochen. Also wenn sie selber etwas verbockt haben, wurde nicht drüber gesprochen. Aber weißt du, wo drüber gesprochen wurde? Am Kaffeepott. Was hat ja doch jeder mitgekriegt, ja. Am Kaffeepott wurde dann drüber gesprochen, dass unser Chef wieder irgendwie was verbockt hat, ja. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man dann solche, ich nenne das immer Fuck-up-Meetings macht in den Abteilungen, wo dann einfach mal einmal im Monat erzählt jeder, was er verbockt hat oder was er daraus gelernt hat, ja. Und die Führungskraft fängt an. Dass das ganz klar ist, auch die Führungskraft macht Fehler und sie lernt etwas draus und ist ein gutes Beispiel geben, ja.
Das ist dann wahrscheinlich
Persönlichkeit dazu, ja, dass man das kann.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Heiko Breckwoldt. Heiko Breckwoldt, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Führungsexperte.
Okay, jetzt hast du gerade schon den Begriff benutzt. Das ist dann der Unterschied zwischen Führungskraft und Führungspersönlichkeit. Das heißt, als Führungspersönlichkeit kann ich zu meinen eigenen Fehlern auch stehen. Und ich bin auch nicht derjenige, der es am besten weiß.
Ja, das ist richtig. Und das auch zugeben kann vor allen Dingen. Das ist wichtig, ja, dass man sich vorne hinstellt und sagt, hey, ich habe es verbockt. Ja, ist okay. Ja, das hebt nur das Charisma von jemandem, wenn sich vorne jemand hinstellt und ganz offen und ehrlich sagt, ich habe das hier verbockt. Ja, und ich habe was draus und das lerne ich draus. Ja, das gibt ein gutes Beispiel. Ja. Meine Führungspersönlichkeiten, das sind auch Menschen, die eine klare Vision haben. Also die auch die Vision des Unternehmens auch übersetzen können und dann mit dem Warum führen. Warum machen wir das eigentlich? Eben, um an dieser Vision zu arbeiten. Jetzt stelle ich auch immer wieder fest, dass das Unternehmen keine Vision haben. Ich war neulich in einem Unternehmen drin, habe dann die Mitarbeiter gefragt, gesagt, was ist denn eure Vision hier? Ja, und dann sagte einer, ja, unser Chef hat die Vision ausgegeben, wir wollen in 2 Jahren Marktführer sein. Und sage ich, das ist doch keine Vision. Dafür steht doch keiner auf morgens, ja. Das ist keine Vision, ja. Eine Vision ist etwas, was einen umhaut, ja, wo man heute noch nicht weiß, wie man es schaffen soll. Ja. Das sind Visionen, ja. Und da gibt es ja gute Beispiele dafür bei Firmen, die das richtig gut formuliert haben. Und gute Führungspersönlichkeiten, die sind in der Lage, eine Vision zu formulieren oder eben die Vision, die von oben runterkommt, wenn es dann eine tolle Vision gibt im Unternehmen, diese entsprechend zu übersetzen nach unten hin, ja. Dann sind das auch gute Redner und gute Kommunikatoren, die können gutes Storytelling, das sind gute Führungspersönlichkeiten, ja. Positive Fehlerkultur, erstklassige Teamplayer, da gibt es viele, viele Faktoren gibt es da. Schreibe ich auch in meinem Buch drüber, wie man zu einer wirklich guten Führungspersönlichkeit wird. Im Englischen sagt man ja Leader. Also Leader direkt übersetzt heißt ja Führer. Jetzt in Deutschland, wenn man das Wort Führer nicht so unbedingt in den Mund nimmt.
Gut, aber es steckt trotzdem in Geschäftsführer. Es steckt ja in
ja,
so
vielen. Genau.
Also deswegen ist es auch okay.
Genau. Ist richtig. Darf man, ja. Inzwischen darf man das auch wieder. Ja. Und ich sage auch immer, neulich habe ich unter anderem mal eine junge Führungskraft, habe ich gefragt gehabt. Da habe ich gesagt, du, was ist denn bei dir so mit Führungskraft und so? Fühlst du dich wohl und so? Ja, sagt er, ich bin Leader jetzt von meiner Abteilung. Da sage ich, nee, du bist kein Leader, ja. Wir hatten dir gesagt, dass du Leader bist. Ja, mein Chef hat mir das gesagt. Ich bin Leader, ja. Er sagt, nein, du bist kein Leader. Leader wirst du erst, wenn deine Mitarbeiter sagen, dass du eine Führungspersönlichkeit geworden bist, dass du sie führst richtig, ja. Erst dann bist du Leader, ja. Also das Prädikat Leader, das bekommt man von seinen Mitarbeitenden und nicht von oben runter oder weil man irgendwie befördert worden ist oder irgendwas, ja. Das muss man sich erstmal verdienen.
Okay, das ist nur die Stelle, an die man gesetzt wird und dann muss man sich es verdienen.
Genau, das muss man sich erstmal verdienen. Dieses Prädikat Leader, das muss man sich verdienen. Ja. Das kriegt man nicht einfach nur, weil ich jetzt befördert worden bin zur Führungskraft, bin ich jetzt Leader. Nee, so funktioniert das nicht. Ne.
Ja, zumindest Vision nochmal, also ich finde ein Bild, das liebe ich. Ich weiß gar nicht, ob Steve Jobs die perfekte Führungskraft war. Wenn man so nachliest, dann denkt man eher, oje, oje, also Menschenumgang kann auch anders gehen. Aber dieses Bild natürlich, was er in Apple reingebracht hat, diese Delle ins Universum hauen, ich finde, das ist natürlich schon was. Ne? Also das heißt, wenn du Produkte machst mit diesem Bild drin, ich glaube, dafür stehen Menschen auf.
Ja, das ist richtig. Ja, mein Steve Jobs war menschlich jetzt nicht unbedingt der Oberknaller, wenn man mal die Bücher liest, aber der hatte eine glasklare Vision. Der war auch ein guter Kommunikator. Der hat das rübergebracht. Der hat seinen Leuten das erklärt, warum er das und das haben will. Ja. Und seine Vision war ja, dass er Technik für Menschen entwickelt. So, das war so mehr oder weniger seine Vision.
Und wenn man sich toll sein und einfach, anguckt, genau.
Ja, genau. Wenn man sich heute ein iPhone anguckt, ja, meine Einknopfbedienung, einfacher geht's nicht. Ja, ist toll. Oder guckt ja Elon Musk an. Ja, gut, auch wieder menschlich jetzt nicht unbedingt der Oberknaller, aber der hat eine geile Vision für SpaceX. Ja, die wollen Menschen auf den Mars stellen, eine interplanetare Gesellschaft gründen. Ja. Wow, ich habe in den USA, habe ich einmal mit einem Ingenieur, der bei SpaceX arbeitet, ganz in den Anfängen war das, habe ich mit dem in der Bar gesprochen. Ja. Volker, das war toll, mit dem zu reden. Ja, der hat gebrannt für seine Firma. Ja, der hat geglüht richtig, was der erzählt hat. Ja, und er kam immer wieder auf diese Vision zurück. Ja, dass sie den Mars besiedeln wollen. Sie wollen es zum Mars schaffen. Ja, sie wollen da Menschen hinbringen und interplanetare Gesellschaft gründen und so weiter. Ich habe den dann irgendwann mal gefragt, sag mal, arbeitest du eigentlich für Geld bei der Firma oder nur für die Vision? Da guckt er mich so an und sagt, ja, also klar, ich meine, ich muss natürlich Geld verdienen. Ich muss ja meine Miete bezahlen, mein Auto bezahlen und die Schuhe und die Taschen für meine Frau, die muss ich auch bezahlen. Ja. Aber mal ganz ehrlich, ich arbeite auch zum Großteil dort wegen dieser tollen Vision. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist es, was die Leute antreibt. Ja, die Vision, das ist der Antreiber da, ne? Und nicht das Geld unbedingt primär.
Naja, und wenn man einmal die Satellitenkette gesehen hat, ne, dann, ja. Das ist schon beeindruckend. Also ich habe da irgendwann, ich musste vom Rad absteigen und musste dann mit Erstaunen mir das anschauen, bis sie vorbeigezogen sind. Das ist schon beeindruckend. Also kann ich nachvollziehen, wenn du für so ein Unternehmen arbeitest, dass du dafür brennst.
SpaceX, die leben auch eine ganz extensive Fehlerkultur. Die sagen ja mit ihren Raketen, weil man sieht es ja immer, ja, das erste Ding ist da explodiert, das zweite explodiert auch schon, aber schon ein bisschen höher gekommen, ja. Und das dritte funktioniert auch noch nicht ganz. Und die sagen, Elon Musk hat das irgendwann auch mal gesagt, er hat gesagt, nein, wir lernen daraus. Wir wollen nicht, dass das gleich beim ersten Mal funktioniert, weil dann wird es später in die Hose gehen und wird uns um die Ohren fliegen. Wir wollen lernen und wir akzeptieren, dass die Dinger explodieren. Und wir lernen jedes Mal da draußen, wir werden jedes Mal ein Stückchen besser. Positive Fehlerkultur, das gehört zu Führungspersönlichkeiten, wie gesagt, dazu.
Naja, und ich glaube, es hat jetzt haben wir zwei durchgeknallte Beispiele hier natürlich auch. Das hat natürlich aber auch was mit der Größe der Vision zu tun. Ne? Das darf man jetzt ja auch nicht unterschätzen. Ne? Sowohl Steve Jobs, ja, als auch SpaceX, das sind natürlich Größen, Das ist jetzt nicht unbedingt normaler Unternehmeralltag.
Nein, das ist nicht normaler Unternehmeralltag. Aber ich sage immer, auch eine kleine Firma kann sich eine großartige Vision geben, wo die in 10 Jahren stehen wollen, wo heute noch keiner weiß, wie man da hinkommen möchte. Aber wichtig ist, dass man sich überhaupt mal eine Vision gibt und dass man sich mal überlegt, wo wollen wir in 10 Jahren stehen? Ja, was wollen wir, welche Bausteine wollen wir da umkippen und was wollen wir Tolles in der Welt, sage ich mal, übergeben an Produkten oder so oder an Dienstleistungen und so weiter und an tollen Ideen.
Ja, man kann ja jede Nische nehmen und kann sagen, wir wollen in dieser Nische wirklich das Allerbeste machen und es den Menschen so toll und angenehm wie nur möglich machen.
Ja. Yeah. Da gibt's eine Arzneimittelfirma, die nennen sich Myers-Squibb, glaube ich, die waren das, ja. Genau, die hatten mal als Vision, haben die sich gegeben, da stand mal drauf, das finde ich unheimlich stark, da stand drauf, eines Tages wird niemand mehr an Krebs sterben müssen. Und das für einen Arzneimittelhersteller, ja. Toll. Also das ist klasse, ja. Die arbeiten tagtäglich daran, dass irgendwann in der Zukunft niemand mehr an Krebs sterben muss, ja. So eine richtig geile Vision ist doch das. Die wissen noch nicht, wie sie da hinkommen. Aber das ist die Leute wahrscheinlich, die sagen, hey, da arbeiten wir dran. Da wollen wir mitmachen, ja.
Klasse. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Heiko Breckwoldt. Manager bei Hewlett-Packard und anderen Unternehmen. Heiko Breckwoldt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Du hast es vorhin schon angedeutet, lass uns mal über dieses Thema noch sprechen. Ich komme in eine Führungsposition und ich merke nach wenigen Wochen, vielleicht auch Monaten, ich bin falsch. Wie sollte das in einem richtigen Unternehmen laufen?
Ja, dass man irgendwann merkt, ich bin falsch abgebogen sozusagen oder falsch motiviert worden und habe mich falsch entschieden. Das soll vorkommen. Was ich immer wieder sage und was ganz wichtig ist, ist, dass man dann sich selber gegenüber einmal ehrlich ist, sich selber gegenüber sagt, will ich aufhören? Will ich das lassen? Macht mich dieser Job glücklich? Ja oder nein? Und wenn mich das als Führungskraft nicht glücklich macht, dann sollte ich es lassen. Und dann sollte ich am besten zu meinem Chef gehen und sagen, du, pass mal auf, lass uns das beenden. Ich gehe wieder zurück in die Fachkarriere rein, die ja auch eine großartige Karrieremöglichkeit ist. Und dann lassen wir das, ja. Sich da durchbeißen und es irgendwie probieren. Und das geht in den meisten Fällen scheitert es grandios. Weil man
ja, oder macht man sich selber kaputt. Glücklich, ne?
Man macht sich selber kaputt. Die Mitarbeiter merken das auch irgendwann, dass man einfach nicht das glückliche Händchen dann dafür hat. Und ich sage mal so, wenn die Führungskraft 10 Mitarbeiter hat und die Führungskraft ist nicht gut, dann multipliziert sich das ja 10-mal nach unten in die Abteilung rein. Ja. Und andersrum eben genauso. Wenn ich eine hervorragende Führungskraft habe und jemand, der ist richtig klasse und richtig toll, dann multipliziert sich das sogar genauso auch im Positiven dann.
Das heißt aber, du bist dann für ganz große Ehrlichkeit, wenn ich in diese Führungsposition gerutscht bin und es ist nicht meins, dann gehe ich zu meiner nächsten Führungskraft und rede ganz offen und ehrlich.
Ja, genau. Da muss man natürlich dann auch, ich sag mal, die Nüsse in der Hose zu haben oder eben auch den Mut dann dazu haben, dann dahin zu gehen und sich nicht durchzubeißen und das jetzt einfach mal durchzuziehen. Das muss ja nicht gleich heißen, dass ich aufhöre. Es kann ja auch sein, dass festgestellt wird oder im gemeinsamen Gespräch dann festgestellt wird, hey, du brauchst nochmal eine Fortbildung, du brauchst überhaupt mal einen gescheiten Führungsgrundkurs, du brauchst ein Coaching und so weiter. Das kann ja auch helfen dann. Das kann ja durchaus auch helfen. Ja. Aber wenn man nach all dem dann irgendwann feststellt, nee, das ist es nicht. Das ist nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Und es belastet mich, Führungskraft zu sein, weil es ist letztendlich auch ein Knochenjob. Das muss man sich immer wieder klar machen, ja. In großen Teilen. Ja, dann muss ich die Notbremse ziehen, zum Chef gehen, sagen, hey, pass mal auf, ich will da wieder raus. Ja. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ein kluges Unternehmen bietet immer auch den Weg zurück an.
Ja, weil diese Zurückgliederung, sage ich mal, die ist natürlich ja dann auch immer so mit Gesicht wahren, Ansichtsverlust und all diese Geschichten. Und da braucht es halt auch schon, glaube ich, gute Strategien.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich so ein Ding. Ja. Und das glaube ich mal, dass es dann viele Menschen auch dazu verleitet, eben sich doch durchzubeißen, weil man eben diesen Gesichtsverlust nicht haben möchte. Nun sind wir in der westlichen Gesellschaft bei uns. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. In östlichen oder in asiatischen Gesellschaften ist das eher schlimm, dieser Gesichtsverlust. Bei uns, also ich habe das, wie gesagt, ich habe das einmal mitgemacht, wo ein Mitarbeiter zu mir kam, hat gesagt, Heiko, ich kann nicht mehr. Und da ist keiner von seinen Mitarbeitern, niemand hingegangen und gesagt, hey, guck mal, der ist gescheitert oder so. Irgendwie niemand. Die haben ihn alle beglückwünscht, haben gesagt, du, das ist eine reife Leistung, das ist toll und du wirst in deinem neuen Job besser performen als jetzt hier in dem vorgesetzten Job. Ja. Und da hat keiner sich irgendwie das Maul verrissen, wie man so sagt.
Ja. Ich kenne eine Geschichte.
Weil die Entscheidung eben von der Führungskraft selber kam. Ja. Die Entscheidung kam von ihr selber. Das ist natürlich anders, wenn man rausgenommen wird aus so einer Führungsposition, weil es einfach nicht mehr geht oder nicht mehr gut tut, wie man so sagt. Das ist natürlich ein bisschen anders, ja. Wenn man sich dann festbeißt da und man wird dann vom Chef oben drüber irgendwann mal rausgenommen, ne, oder vom Unternehmen rausgenommen. Da liegt die Sache natürlich ein bisschen anders dann.
Ja. Naja, und es geht ja immer auch. Ich glaube, wir alle, wo wir im Leben hinkommen, müssen halt schauen, dass wir diesen Platz gut ausfüllen und dass wir aber auch glücklich sind. Ja. Und nicht immer ist es halt die große Position, sondern manchmal ist es halt das Tun. Also ich reite so ein bisschen auf dieser Geschichte rum, weil ich die spannend finde, weil ich habe jemanden im Freundeskreis, der, glaube ich, 3-4 Mal die Beförderung verweigert hat, weil er einfach an dem Platz bleiben will, wo er ist, weil er keine Lust hat oder es ist nicht seine Welt, das Team zu führen, sondern er möchte die ausführende Arbeit weitermachen. Und das ist auch schwierig, ja, weil beim ersten Mal sagen noch alle, ja, okay, vielleicht der Zeitpunkt nicht richtig. Beim zweiten Mal wird es dann schon aggressiver, wie man dann halt in diese Führungsrolle reingedrängt wird, obwohl man da gar nicht hin will.
Ja. Nee, da muss man einfach auch ein eigenes starkes Selbstbild haben, dass man sich in der Rolle nicht sieht und das dann entsprechend auch sagt, dass man da nicht rein möchte, auch wenn man dann immer wieder gelockt wird. Und ich nehme mal an, dass dein Bekannter sich sehr gut selber kennt, ja, und genau weiß, dass er da nicht drin glücklich werden würde und dass er das gar nicht will und gar nicht leisten kann wahrscheinlich und in einer Fachposition viel, viel besser ist und das Unternehmen, sage ich mal, ist da gut mit aufgestellt, wenn sie den in einer Fachposition lassen da, ja.
Ja, ich glaube, bei ihm ist noch nicht mal, dass er das nicht leisten könnte, aber er möchte es einfach nicht. Also das ist einfach, das ist eine klare Entscheidung, was er in seinem Leben möchte und da ist dieser Zeiteinsatz, den er dann bringen müsste, den möchte er nicht bringen und ich finde das eine klare Entscheidung.
Ja. Ich hatte früher auch immer, wenn mir irgendwie eine Führungskraft abhanden gekommen ist und gekündigt hat oder weggezogen ist, weil die Frau woanders hin wollte und so weiter, ja, und wir mussten dann eine Führungsposition neu besetzen, dann geht man natürlich schon mal hausieren im Haus oder in den eigenen Abteilungen und guckt mal so, wer würde dann vielleicht dafür eine Frage bekommen. Und ich habe auch immer wieder gerne Frauen angesprochen,
spannendes Thema
angesprochen oder auch wenn eine Supervisor-Position zu besetzen war, eben im gewerblichen Bereich die Damen angesprochen. Und ja, das ist, inzwischen hat sich eben auch rumgesprochen, dass das Führungskraftsein, dass das durchaus auch in großen Teilen eben ein Knochenjob ist. Also nicht nur höher dotiert ist, sondern dass es auch richtig Arbeit ist und richtig Stress ist. Und das haben mir viele immer wieder einen Korb gegeben, auch von den Frauen leider. Ich hätte liebend gerne mehr Frauen eingestellt und ich habe von vielen Frauen zu hören gekriegt eben und auch Männern. Du Heiko, nee, lass mal, ich helfe dir gerne, wenn es irgendwo brennt oder so oder helfe, ich bin für alle Schandtaten bereit, aber offiziell die Führungskraft machen, nee, das will ich dann nicht. Und das finde ich eigentlich schade dann, ja, und dann habe ich mir auch überlegt, ja, warum wollen die das nicht, ja, und das ist eben, weil es nach außen hin eben, ja, die sind dann schlecht ausgebildet und dann gab es keine Führungskräftetrainings, weil wieder Geld gespart werden musste und so weiter und ja, es ist schade, dass dieser Job der Führungskraft, dass der teilweise eben schon so schlecht angesehen wird, ja, dass es schon gar keiner mehr machen will. Ne? Schade.
Auch ein spannender Aspekt. Oder aber gerade Frauen finde ich sehr, sehr spannend, dass sie oft auch, obwohl sie das können und alles mitbringen, so zögern. Also das erlebe ich auch ganz oft. Und in Wirklichkeit wären sie wahrscheinlich beste Besetzung.
Ja, und vor allen Dingen im Führungskräfteteam, dass du dann ein diverses Team dann einfach hast, ja. Frauen haben auch andere Antennen für viele Dinge und dann eine andere Sichtweise auf die Dinge, eine andere Einstellung zu den Dingen, ja. Und ich möchte gerne im Führungskräfteteam dann auch diese Meinungen und diese Einstellungen auch hören und haben. Und nur mit Männern ist das immer so ein bisschen einseitig dann, ja. Und die Frauen, die ich im Führungskräfteteam hatte damals, ah, das war toll. Die haben klasse Beiträge gebracht und vor allen Dingen auch mal andere Ansichten dazu gebracht. Ich hätte gerne mehr gehabt, wie gesagt, aber schade.
Du hast auf deinem Buch 20 Puzzleteile, das steht für die 20 Geschichten und die greifen dann auch ineinander?
Ja, absolut. Die greifen ineinander, weil es ist, ich meine, um eine gute Führungskraft zu sein und sich dann vielleicht sogar später zu einer guten Führungspersönlichkeit sogar zu entwickeln, ja, also eine charismatische, empathische Führungspersönlichkeit, da reicht zwar ein Puzzleteil, also 2, 3 Puzzleteile reichen da, um dann dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen, aber das greift alles ineinander. Und deswegen sind diese Puzzleteile alle so miteinander verzahnt und verlinkt sozusagen. Diese 20 einzelnen Geschichten, die bauen jetzt nicht unbedingt aufeinander auf, weil sie völlig unterschiedlich sind. Aber die einzelnen Erkenntnisse daraus, die bauen durchaus aufeinander auf, um wirklich eine gute Führungskraft zu sein, um diese ganzen menschlichen Dynamiken besser zu verstehen, um die Dinge richtig zu machen. Und wenn man alles richtig macht, was man nie tun wird, man wird immer mal Fehler machen, das ist kein Thema, ja. Dann kann man sich wirklich zu einer guten Führungskraft entwickeln und dann passen diese ganzen Puzzleteile, wie gesagt, zusammen.
Das heißt, ich kann mir die Geschichte, die gerade vielleicht auf meine Situation passt, auch immer raussuchen und nochmal nachlesen.
Genau, das hatte ich mir auch gedacht dabei, weil jede Geschichte ist anschließend nochmal zusammengefasst und nochmal auf den Kern gebracht durch Kernbotschaften, anschließend nochmal, wo das Ganze nochmal komprimiert wird dann und nochmal in ein ganz kurzer Sachbuchmanie nochmal zusammengefasst wird. Aber ansonsten, der große Teil sind eben diese unterhaltsamen Geschichten da drin.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Heiko Breckwoldt. Das Thema Führung war heute unter anderem Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz mit Heiko Breckwoldt.
Wann beginne ich denn, mich mit dem Thema Führung zu befassen? Das ist ja oft, ja, wenn es schon da ist, bräuchte ich ja eigentlich viel mehr Wissen, als ich dann habe. Das heißt, normalerweise müsste man eigentlich, wenn man schon merkt, ich habe vielleicht die Chance, in eine Führungsposition zu kommen, anfangen, sich damit zu beschäftigen.
Ja, das ist richtig. Deswegen sage ich ja auch bei diesem Buch hier, sage ich ja, das ist ein Lesebuch für Führungskräfte oder die, die es vielleicht einmal werden wollen. Und das wäre nicht schlecht, wenn man sich das vorher einmal durchliest, weil oftmals ist auch so, ja, ich werde Führungskraft, da stellt man sich so die schönen Dinge dann darunter vor. Und in dem Buch hier sind halt auch mal ein paar Dinge beschrieben, wo diese Fallstricke liegen. Und dass man sich das vorher vielleicht einmal anguckt und sich vorher auch einmal trainieren lässt. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn Unternehmen Führungskräfte, so eine Führungskräfteakademie installieren, dass man sagt, okay, da habe ich so High Potentials, wie man sagt. Ja, das sind Leute, denen traue ich das zu. Die haben so diesen Spirit irgendwo dabei dafür und die wollen das auch. Und denen lasse ich dann vorher schon mal ein Training angedeihen. Ja. Und da kann ich dann vorher auch schon mal feststellen, die ziehen da mit und die haben die richtige Einstellung dazu und so weiter und so fort, anstatt die Leute dann so einfach ins kalte Wasser zu werfen. Das ist was ich immer wieder feststelle. Ja. Da werden dann Führungskräfte irgendwo eine Führungsposition gesucht und die Führungskräfte, die sich dann darauf bewerben oder die Leute, die sich darauf bewerben, dann nimmt man dann irgendjemanden und den wirft man dann so ins kalte Wasser rein. Ja. So, mach mal. Ja, das bisschen Führung, das lernst du schon. Ja. Und wenn es dann klemmt, dann kommst du mal vorbei und fragst mich. Ja. So, das ist dann das, was so als guten Tipp dann auf den Weg kriegt. Ja. Und das geht dann einfach oftmals eben leider in die Hose. Und das ist schade. Ja. Und es ist wichtig, die Leute vorab drauf vorzubereiten. Ja. Das Buch hier, das kann durchaus einer der Wege sein, aber auch dann intensive Trainings das vorab zu machen. Ja.
Und natürlich muss man sich dann mit dem Thema Work-Life-Balance auf alle Fälle auseinandersetzen.
Ja, klar. Wie ich vorhin schon sagte, dass man dann auch mit seinem Partner zu Hause mal redet und sagt, hier, pass mal auf, ich habe mich da beworben auf eine Führungsposition und so weiter. Ja, Schatzi, wir werden dann wohl ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich werde ein paar Taler mehr nach Hause bringen. Aber das bedeutet auch, ich werde mal abends länger in der Firma bleiben müssen. Ich werde am Wochenende vielleicht mal was arbeiten müssen und ich werde auch abends mal ein bisschen genervt oder gereizt sein vielleicht, wenn irgendwas war in der Firma, wo ich für verantwortlich bin und was nicht so klappt im Moment. Ja. Und das muss einfach klar sein dann. Und dass man dann nicht noch zusätzlich Druck von zu Hause kriegt.
Ja. Ja, aber spannend. Aber auf der anderen Seite, ich schaue mich ja manchmal so um und ich wünsche mir ja auch, dass wir wieder so ein bisschen in dieses Fahrwasser kommen, dass es auch in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die was erreichen wollen. Und Work-Life-Balance, ich weiß gar nicht. Ich finde, man sollte an dem Platz, an dem man arbeitet, auch glücklich und zufrieden sein, wenn es auch mal anstrengend ist.
Ja, absolut. Ich meine, wir in Deutschland, wir müssen mal wieder ein bisschen aus den Puschen kommen sozusagen. Oder in die
Puschen
kommen.
Ganz kräftig.
Ganz kräftig, glaube ich. Ja. Dass wir mal wieder ein paar Sachen wuppen bei uns. Das liegt ja nicht nur an den Führungskräften selber. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich gebe ab und zu Unterricht in einer Fachschule hier bei uns in Karlsruhe. Und da mache ich das Thema Menschenkenntnis mit den Schülern. Die sind so zwischen 18 und 24 Jahre alt ungefähr. Und ich mache dann in der zweiten Hälfte, am Nachmittag mache ich immer das Thema Ziele setzen. Wie setzt man sich richtig Ziele und was sind eigentlich deine Ziele und was sind deine Werte und so weiter. Ja. Volker, du glaubst gar nicht, wie schwer die sich tun, sich Ziele zu setzen. Ja. Dann frage ich immer rum, was sind deine großen Ziele? Was willst du später mal erreicht haben? Ja? Was willst du deinen Enkelkindern mal erreicht haben? Erzählen, was du Tolles erreicht hast im Leben? Ja? Was sind deine großen Ziele im Leben? Ja? Da kommt wenig. Ja? Das ist so schade. Ja? Da denke ich immer, wow. Also damals in meinem Alter, als ich so alt war wie die jungen Leute, die da vor mir sitzen, da hatte ich große Ziele, da hatte ich große Visionen für mich und auch Ideen, wo ich mal hin will und was ich machen will und auch was ich nicht machen will vor allen Dingen. Ja? Und da kommt wenig. Ja? Die sitzen dann da immer und also ich will hier die Schule fertig machen. Da sage ich, nee, komm, das ist doch kein Ziel. Du bist doch schon dabei. Das ist nur noch eine Absicht jetzt. Ja. Was ist dein großes Ziel? Was ist dein großes Ding, ja, was du mal erreichen willst? Ja. Und ja, das ist dann schade. Und das ist irgendwie so symptomatisch für Deutschland, habe ich den Eindruck. So, sich große Ziele setzen, sich große Visionen zu haben, das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr so toll in Deutschland. Ja. Das wird irgendwie so fast schon so ein bisschen bäh, habe ich manchmal den Eindruck. Ja.
Nee, ich glaube, wir müssen dagegen halten, weil ich glaube, wir sind alle, also das ist jetzt ein bisschen spirituell, aber wir sind alle hier, um irgendwas zu machen, irgendwas zu reißen, was zu verändern, und es gibt so viele tolle Sachen, die möglich sind. Und
ja, absolut, und auch Aufbruchstimmung mal, ja, dass man wieder vorangeht, dass man den, wie man bei uns im Badischen sagt, den Arsch wackeln lässt, ja, und ich habe so den Eindruck, im Moment lehnen sich alle nur zurück und warten ab, ja, dass da irgendjemand kommt und sie wach küsst, ja. Deswegen, wie gesagt, deswegen brauchen wir mehr Führungspersönlichkeiten in den Unternehmen. Mein großes Credo.
Fliegen, Wasser, Motorradfahren, ist das dann auch so ein Ausgleich gewesen? Ist das so in dein Leben gekommen?
Ja, das ist ein Ausgleich für mich gewesen. Ja. Mein Fliegen war schon immer mein Ding, habe ich schon immer gerne gemacht. Ja. Motorradfahren genauso. Früher war ich im Motorradclub, war sogar mal der Präsident von einem Motorradclub. Und das sind also Dinge, die stecken in mir drin. Das ist so mein Lebensgefühl im Endeffekt. Ja.
Spannend für mich. Das ist eine klare Botschaft, die du rausgibst. Und vielleicht konnten wir so einen kleinen Impuls setzen heute in unserem Gespräch, dass vielleicht der ein oder andere erwacht. Das mit dem Ziele setzen gerade fand ich noch hier zum Abschluss unseres Gesprächs spannend, weil ich glaube, das sollten wir alle haben. Wir sollten Ziele haben, was wir im Leben erreichen. Und das Leben dämpft uns oft schon von alleine. Deswegen dürfen sie auch riesengroß sein.
Absolut. Ich bin auch immer ein Freund davon, sich große Ziele zu setzen. Ja.
Ich danke dir für das Gespräch.
Gerne, Herr Volker. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.